Viele Yoga-Lehrende schwitzen vor jeder Stunde, weil sie nicht wissen, was und wie sie unterrichten sollen. Die Konkurrenz ist riesig, der Druck wächst und damit das Gefühl, eine besondere Klasse unterrichten zu müssen. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit einer Frau, die wie keine andere das Smart Sequencing beherrscht, Nicole Bongartz. Wir sprechen darüber, wie du auf eine Peak Pose, also den Höhepunkt der Stunde, hinarbeitest, wie Smart Sequencing auf allen Ebenen wirkt und was du in unserer Yoga Easy Academy zu diesem Thema mit Nicole lernen kannst. Und du kannst sogar einen Platz dafür gewinnen.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Nicole, du bist genau wie ich und viele Yoga-LehrerInnen auch Schülerin. Was unterscheidet für dich eine gute von einer schlechten Yogastunde?
Oh, Christine, das ist wirklich eine herausragende und auch schwierige Frage. Und ehrlich gestanden bin ich jetzt an einem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr so mit diesem kritischen Blick Yoga-Klassen besuche, wenn ich dann mal die Zeit habe, daran teilzunehmen, sondern einfach mich so darauf einlasse und genieße. Und in erster Linie ist mir wichtig, dass derjenige wirklich, der oder diejenige präsent ist beim Unterrichten, also dass so eine Verbindung da ist zwischen SchülerInnen und lehrender Person. Und in zweiter Linie eine Authentizität, also dass derjenige da einfach echt ist und dass es nicht so aufgesetzt wirkt wie von einer Yoga-CD.
Viele Yoga-Lehrende stehen ja wirklich unter einem immensen Druck. Also die Konkurrenz ist riesig, wird immer größer. Dazu kommt aber auch eine ganz handfeste Verunsicherung, wie man und was man eigentlich unterrichten soll. Sind diese Ängste übertrieben oder sind die realistisch?
Die wurzeln natürlich aus einer Unsicherheit, die mit der lernenden Person selber zu tun hat und höchstwahrscheinlich bei den SchülerInnen gar nicht in einer echten Anspruchshaltung so wurzelt. Ich glaube, von diesen SchülerInnen gibt es nur wenige, die jetzt den Anspruch haben, oh, es muss jeden Dienstag total neu und total revolutionär sein und the world's best class, die nur noch von letzter Woche getoppt wird. Gleichzeitig wurzelt aber diese Unsicherheit auch oftmals daraus, dass in vielen Ausbildungen Didaktik und wie man wirklich Klassen aufbaut, meiner Erfahrung nach zu kurz kommt. Da werden wichtige Themen behandelt, wie Sanskrit und Anatomie und Philosophie. Und natürlich gehört das alles dazu. Aber in erster Linie zählt ja dann doch wirklich diese Sicherheit, was ist so mein Handwerkskoffer und wie wende ich die Instrumente auch an? Also nicht nur das Was, sondern auch das Wie.
Wie hast du dir das beigebracht?
Das liegt ganz eng zusammen mit meinem oder hängt eng zusammen mit meinem Interesse. Ich habe ja, bevor ich Yogakurse gegeben habe, auch schon 10 Jahre, glaube ich, so Aerobikkurse unterrichtet. Ich meine, wir haben uns darüber mal unterhalten. Und da war oft das Ziel, eine ausgeklügelte Choreografie so zu unterrichten, so kleinteilig, so intelligent, dass dann wirklich auch jeder am Ende das mitmachen kann. Und als ich dann angefangen habe, Yoga zu machen, habe ich so diese Parallele gesehen, dass einfach Klassen einen anderen Wert haben, wenn man dann auch zu den herausfordernden Positionen wirklich auch hinarbeitet, anstelle die einfach zu präsentieren. Okay, jetzt jeder Handstand und du denkst so, Handstand? Wieso? Ja, und auch wenn Themen einfach im Körper erfahrbar gemacht werden, das ist ja auch eine Form von Sequencing. Also das hat mich von Anfang an interessiert, das so in den Yoga-Bereich mehr reinzubringen, weil das war vor 20 Jahren einfach nicht. Ne? Da war eine Vinyasa-Klasse, eine Aneinanderreihung von Positionen. Hauptsache, es ist im Flow. Und alle finden es irgendwie geil, was ja auch okay ist, und schwitzen. Aber da war jetzt nicht wirklich, oder zumindest in den Klassen oder vielen Klassen, die ich besucht habe, in Deutschland noch nicht so dieser Aufbau dahinter. Dann konnte man schon nach Amerika gucken. Also meine AusbilderInnen Sharon und David von Jivamukti, der Jivamukti-Methode, die haben ja sehr schnell in ihrem Buch schon dieses Kapitel gehabt über Vinyasa Krama. Das war dann mehr wie so ein Baukastensystem. Die hatten halt fertige Sequenzen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und dann konnte man die so ineinander schachteln, je nachdem, ob man eine Klasse gab mit Thema Rückbeugen oder Standposition. Das war schon richtig, richtig gut. Parallel dazu gab es dann andere Strömungen, wie vielleicht damals Shivaria auch gesagt hat, sie sequenziert nach den Elementen, und Laughing Lotus gesagt hat, sie macht Sequenzen nach den Chakren. Und ja, ich habe mir einfach unglaublich viel davon angeguckt und Workshops gemacht und das so wie so ein Schwamm aufgesogen. Dazu noch viel Iyengar-Yoga gemacht, was wieder eine andere Form von Sequencing ist, sehr körperbetont, sehr detailverliebt. Da erlebt man vielleicht ein kleines Detail, wie man den kleinen Zeh ausrichtet, dann über die gesamte Stunde hinweg, damit sich das so im Körper richtig, ja, in der Körperintelligenz ankommen kann. Und aus diesen unterschiedlichen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, habe ich da so meinen eigenen Stil draus entwickelt.
Also wir können schon mal festhalten, die Sicherheit, die du vermittelst als Lehrerin, die hast du dir wirklich erarbeitet. Auch die Authentizität ist nicht was, was man sich einfach, was einem einfach so in den Schoß fällt, sondern die kommt wirklich nur, indem man sich richtig reinkniet und überlegt, was man da eigentlich machen möchte. Am Schluss wissen die Schülerinnen vielleicht gar nicht so genau, wie viel Arbeit da drin steckt in der Vorbereitung einer Stunde. Aber der Lehrer, die Lehrerin müssen diese Vorarbeit schon leisten. Lass uns noch mal ganz kurz einen Blick zurück in diese Zeit werfen, die ich ja auch kenne. Wie fandst du das, als es mal Mode war, eine Stunde einfach mit einem Handstand zu beginnen? Also heute würden wir denken, also wir brauchen den Core, wir brauchen die Beine, die Innenrotation in den Beinen, da ist eine Spur Brustöffnung dabei, die Schultern müssen offen sein und so weiter. Und jetzt mal einfach den Handstand zu Beginn der Stunde oder gleich nach 3 Minuten den Tänzer. Wie findest du das?
Ich kann das auch schon mal richtig mögen. Mhm. Das hat dann ja auch mehr so energetische Aspekte. Also ja. Man kann ja auch einen anderen Fokus haben, als zu sagen, ich baue das jetzt anatomisch komplett korrekt auf oder ich wärme den Körper zu 100% auf das Kommende auf, sondern es kann ja auch die Situation sein, ich gehe in den Kurs und sehe, alle sind total matt irgendwie. Und dann sage ich, hey, komm, alle einmal kurz Handstand an der Wand und dann geht's los. Also es sind ja auch Bewegungen, wenn wir sie dann einmal können, in Anführungszeichen, dann brauchen wir jetzt uns auch nicht stundenlang dafür aufzuwärmen. Das hängt ja auch immer vom Level ab, ne? Der SchülerInnen. Also ja, kann ich mal machen. Also ich kann jetzt keinen Tänzer nach 3 Minuten, wenn, dann sieht er auch dementsprechend aus. Also für tiefe Rückbeugen braucht mein Körper wirklich Vorbereitung. Das können wir aber eigentlich durchweg durch alle Yoga-Stile festhalten, dass tiefe Rückbeugen eher so nach 2/3 der Klassen angesiedelt werden. Das ist schon eher selten. Umkehrpositionen am Anfang ist aber gar nicht so selten. Also da gibt es ja auch die Idee, durch die Energiezentren von oben nach unten zu arbeiten, was, glaube ich, in der Shivananda-Methode auch gemacht wird und was auch eine meiner Lehrerinnen, die Dana, ganz oft gemacht hat. Also ja, kann ich auch mögen, auf jeden Fall.
Come as you are. Das ist zum Beispiel ein unschlagbares Intro und du weißt, was danach kommt, haut dich um. So ähnlich ist es mit Vinyasa Grammar. Nicole hat es vorhin erwähnt. Das ist aber wirklich ein Spezialistenbegriff. Ich erkläre es mal kurz. Vinyasa Grammar ist der intelligente Aufbau einer Yogastunde, ohne den wir keine tiefe Yoga-Erfahrung machen können. Grammar heißt auf Sanskrit Sequenz. Vinyasa setzt sich zusammen aus Nyasa, gleich hinlegen, und Vi, gleich in einer bestimmten Weise. Krishnamacharya hat diese Idee Anfang des 20. Jahrhunderts revolutioniert als eine bestimmte Sequenz von Haltungen bei gleichzeitiger Synchronisation von Atem und Bewegung. Von ihm hat es Patabi Joyce übernommen und bis heute ist es eines der Grundprinzipien von Ashtanga Yoga. Von Patabi Joyce wiederum haben es die GründerInnen von Jivamukti Yoga, Sharon Gannon und David Life übernommen und das Prinzip um die Intention, mit der wir üben, ergänzt. Wenn dich das interessiert, dann lies vielleicht dazu mal Patanjalis Sutren 3.15 oder 3.52. Darin geht es darum, welche Sequenz tatsächlich zu einer Transformation führt. Und das kennen wir von modernen Theorien, die sich mit Transformation, zum Beispiel der Staatsreform, beschäftigen. Es geht nie nur darum, was, sondern wie wir etwas erreichen können. Letztlich nochmal die Sutra 3.15 in der Übersetzung von Sriram. Jeder entstandenen Wandlung ging Schritte voraus, die diese Wandlung anbahnten. Konkret, Shavasana am Anfang der Stunde?
Ja, I love it!
Mit Pranayama, mit Kapalabhati, so nach einer Viertelstunde.
Okay, wie setzen wir Atemübungen in die Klasse? Das ist total interessant, wo wir die auch gut hin vernetzen. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass Sequencing nicht nur auf einer physischen Ebene stattfinden kann oder sollte, sondern auch auf einer energetischen. Und wenn wir jetzt sagen, wir gehen eigentlich in der Klasse so durch die Energiezentren und wir enden on the top mit Shavasana und Meditation, wenn wir dieser Struktur folgen, dann würden sich so Atemübungen wie Ajna Chakra, was ja so das Third Eye Center aktiviert, eher gegen Ende der Praxis anbieten, während so aktivierende Atem- oder Kriya-Übungen wie Kapalabhati durchaus so an den Anfang gesetzt werden könnte oder auch, wenn wir ein bisschen schon in der Mitte im Chor angelangt sind. Also vielleicht wäre das sogar nach 20, 30 Minuten. Und wenn man das so im Hinterkopf hat als Grundstruktur, als Schablone, dann fällt es auch super leicht, Atemübungen, Energieübungen, Meditation einfach an den richtigen Ort zu setzen. Sonst wirkt das so ein bisschen manchmal beliebig.
Wir wollen gleich noch genau darüber sprechen, was eine intelligente Struktur ist, woran wir das festmachen können, ganz konkret. Aber einfach nochmal so aus Spaß, warum ist ein richtig tiefes Rad, ein volles Rad, 3 Minuten vor Ende der Klasse keine gute Idee?
Okay, auch hier muss ich erstmal relativieren, ja, weil es hängt natürlich ab vom Grad deiner Yoga-Praxis. Also ich habe einige Freundinnen, mit denen ich schon mal gemeinsam Yoga praktiziere und da ist eine dabei, die geht immer direkt vor Shavasana ins ganze Rad und sie liebt es und das hat ihr jetzt keinen Schaden zugefügt, weil sie ist eine sehr fortgeschrittene Yogini. Gerade für nicht so fortgeschrittene Yogis und Yoginis ist halt das ganze Rad als Körper, als Öffnung der Körpervorderseite sehr, es kann sehr aktivierend wirken und ist dann das Gegenteil von dem, was wir in Shavasana bezwecken wollen. Zudem, wenn wir wieder bei dieser energetischen Struktur sind, dann würde nach dem Thema der Herzöffnung auf jeden Fall auch wieder etwas mehr was Introvertiertes folgen. Sie lacht.
Wie sieht denn dann eine intelligente Grundstruktur aus einer Stunde und braucht eine Stunde immer eine Peak-Pause, einen Höhepunkt?
Fange ich mal mit dem zweiten an. Nein, braucht sie ja auf gar keinen Fall immer. Es ist eine Möglichkeit des Sequencing, die ich relativ zugänglich und auch leicht finde. So, das ist bei uns zum Beispiel in der Ausbildung das Erste, was wir unterrichten. Und das bewegt sich hauptsächlich auf der körperlichen Ebene. Was nicht heißt, dass nicht alle Ebenen auch so angesprochen werden. Das wissen wir ja als Yogis, dass es nicht immer die Meditation oder das tiefe Thema braucht, sondern dass auch eine reine Asana-Praxis alle Körperschichten berührt. Genau, es bedarf also nicht unbedingt einer Peak-Position. Und wenn wir uns für eine Peak-Position entscheiden, ist es halt sehr, sehr einfach, dieser Struktur zu folgen oder diese Struktur erstmal zu finden. Es kann aber auch alles Mögliche andere, ein Thema oder sagen wir mal der Peak der Stunde sein. Also du kannst natürlich Klassen machen für Chakren, für Vajus. Du kannst für ein körperliches Ziel arbeiten, wie ein starker Rücken, ein entspannter Nacken. Du machst auch immer diese schönen Slow-Flow-Klassen. Da ist ja einfach das Ziel, wahrscheinlich das Tempo rauszunehmen, den Körper mal neu zu spüren. Und dann würde das einfach im Zentrum deiner Überlegungen stehen. Und du würdest dir überlegen, durch welche Übung, durch welche Bewegung, durch welche Wortwahl, vielleicht sogar durch welche Musik, kann ich dieses Thema, was ich habe, wirklich zu einer körperlichen Erfahrung machen. Und das ist schon eine kleine Kunst und ich finde das wunderschön. Aber ich stelle mir das eher mehr vor, mittlerweile wie ein Netz als wie eine lineare Struktur. Und in der Mitte dieses Netzes steht praktisch deine Essenz, deine Grundidee. Also was willst du erreichen? Ist das ein Peak? Oder willst du wirklich einfach irgendeine körperliche, ein Thema körperlich erfahrbar machen? Whatever. Und dann suchst du die Übungen dazu, Asanas, Pranayama, Meditation. Und alle haben ja Bezug zur Mitte des Netzes, also zu deinem Thema, sind aber auch untereinander miteinander vernetzt. Weißt du, was ich meine? Also die Positionen sind ja nicht nur, die stehen nicht nur in Bezug zum Peak, sondern die stehen auch in Bezug zueinander, zu den Worten, die du wählst, zu der Musik, die du benutzt. Ja. Es ist mehr ein richtig vielschichtiges Netz.
Ja. Und sehr modern, also weg von dieser linearen Struktur, die uns vielleicht gar nicht so viel nützt. Lass uns mal ein Beispiel machen. Also ihr habt ja gerade schon gedreht für dieses Modul. Würde jetzt mal gerne wissen, wenn ich jetzt denke, okay, meine nächste Peak Pose ist der Paradiesvogel. Also eine wirklich herausfordernde Haltung. Wie würden wir die aufbauen?
Okay, wollen wir im Detail arbeiten oder grob? Also, als erstes würde ich die Position klassifizieren, dass ich erstmal genau weiß, worum geht es. Ne? Das ist eine stehende Balanceposition, also erstmal ganz easy peasy. Dadurch weiß ich auch roundabout, wo ich die in der Klasse einzuordnen habe. Also meistens ist der Peak so nach 2/3 der Klasse, aber wenn das eine stehende Position ist, kann die vielleicht auch schon so ein bisschen vorher kommen, weil ich werde mich wahrscheinlich nicht 1000-mal so auf und ab bewegen, eventuell. Und dann gucken wir uns die Position im Hinblick darauf an, wo brauche ich Kraft, wo brauche ich Dehnung, aber auch noch viel mehr so, was sind so die Schlüsselprinzipien, also was ist auch wichtig zu verstehen, damit ich die Position ausüben kann. Das ist wieder von Position zu Position ein bisschen unterschiedlich. Gerade bei Armbalancen oder auch bei tiefen Rückbeugen, da brauchst du manchmal so einen Unterschied in der Erklärung, um reinzukommen. Weißt du, Armbalancen, ich kann jetzt stundenlang das Brett halten, den Core trainieren und trotzdem verstehen die SchülerInnen vielleicht nicht, wie sie in die Position kommen. Das heißt, da muss ich auch das How-to unterrichten, ne? Vielleicht Gewicht verlagern, zur Mittellinie aktivieren. Also wirklich gucken, was für Kniffe, was für Tricks brauche ich und in welchen anderen Positionen kann ich die beibringen, diese Kniffe und Tricks, die aber leichter sind. Die anderen Positionen, die leichteren, kommen natürlich davor. Also du arbeitest immer von leicht zu schwer, von simpel zu komplex, von bekannt zu unbekannt. Du guckst nach Stellungsähnlichkeiten. Es ist nicht die einzige Möglichkeit von Peak Sequencing, aber es ist eine relativ populäre und simpel. Also was für Positionen sind ähnlich, aber leichter, sodass du die dann wirklich so übereinander aufbauen kannst, dass der Körper die Position schon erlebt hat in Einzelteilen und in aufeinander aufbauender Komplexität, sodass halt nicht dieser Moment da ist, so Paradiesvogel, was soll das eigentlich sein? Sondern du denkst so, ah ja, hier diesen Armgriff, das habe ich jetzt schon im Seitwinkel gemacht, ah, in der Rückenlage habe ich schon mein Bein seitlich neben den Körper ausgestreckt, sodass es in dem Moment für dich einfach im Körper sehr, sehr logisch zusammenfällt. Und dann ist es ein gutes Sequencing.
Was wird passieren in diesem wunderbaren Modul, das sich, soweit ich das verstanden habe, nicht nur an YogalehrerInnen richtet, sondern auch an Leute, die ihre Praxis vertiefen können?
Also ja, es ist für YogalehrerInnen, es ist auch für die sehr ambitionierte Schülerin, die vielleicht auch ein bisschen mehr in ihre eigene Home-Practice finden will, ein Gefühl dafür bekommen will, was übe ich hier eigentlich, wenn ich mich mal nicht auf ein Video verlasse. Was wir gedreht haben, ist ein wirklich umfassendes Modul zum Thema Sequencing, in dem ich sowohl theoretische Inhalte liefere, also noch jetzt konkreter, als wir das jetzt besprochen haben, was sind die einzelnen Bausteine einer Klasse, welche Übungen machen zu welcher Phase Sinn. Und wir haben uns in dem Modul konzentriert auf Peak Sequencing und haben ganz kleine Ausflüge gemacht zu thematischem Sequencing. Peak Sequencing ist auf jeden Fall der Schwerpunkt. Und dazu gibt es dann Beispielklassen. Beispielklassen Armbalance, eine Armbalance-Peak, Beispielklasse eine Backbend-Peak. Nach der Klasse habe ich die immer auseinandergenommen. Das mache ich persönlich total gerne. Also dann besprochen, was ich wieso gewählt habe, wieso das an der und der Position in der Klasse eingeflochten wurde in das Netz. Das ist eine Struktur, die Besprechung hat immer so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt, sodass sich das nicht zu sehr wiederholt. Wir haben auch geredet über Sequencing innerhalb der Ansagen, was ich total, oder sagen wir mal besser, Vinyasa Krama, innerhalb der Ansagen, was ich glaube, was ein Thema ist. Wir haben ja schon mal so oft über Sprache und Worte gesprochen. Das ist ja so auch ein Thema, wo ich immer dabei bin, das zu verfeinern und was ich so spannend finde, dass ja bestenfalls auch unsere Ansagen einer Struktur folgen, jetzt nicht so sehr kognitiv, sondern einfach verinnerlicht, weil wir das so oft erleben, dass YogalehrerInnen das Gefühl haben, sie müssten jeden Hund vollständig erklären, jedes Tadasana vollständig erklären und dann hüpfen die Ansagen von oben nach unten, von links nach rechts, vom Rücken zur Brust. Also da haben wir uns auch gut mit beschäftigt, welche Ansagen machen wann Sinn, wie baue ich wirklich gute Ansagen auf und wie finde ich auch Ansagen, die das Sequencing unterstützen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den herabschauenden Hund unterrichte in einer Klasse, in der die Peak-Position der Handstand ist, dann sind meine Ansagen eine andere, als wenn ich den Hund unterrichte und Peak-Position ist Paschimottanasana. Ja, so dass man wirklich da auch anfängt, mal überhaupt erstmal seine Aufmerksamkeit hinzulenken. Weil ich glaube, das haben ganz viele LehrerInnen noch gar nicht gemacht und verschwenden so viel Energie auch während des Unterrichtens und Zeit und könnten viel mehr to the point unterrichten.
Also was ich gehört habe, ist, dass du sehr großzügig deine Geheimnisse preisgibst und dein Wissen teilst, sodass die Leute hinterher wie nach einem guten Essen sagen, das war jetzt wirklich irgendwas Besonderes. Ich habe was geöffnet, meinen Körper geöffnet, aber irgendwie auch meinen Geist. Ich weiß gar nicht genau, warum, aber es ist was passiert. Es hat sich was geändert.
Absolut, ja, sehe ich genauso. Und diese Parallele zum Essen und auch zum Kochen, die habe ich auch sehr oft in dem Modul The Bridge, die habe ich ganz oft geschlagen, weil letztendlich ist es wirklich genauso kreativ wie Kochen und deshalb fällt es mir auch schwer zu sagen, das und das geht gar nicht, weil oftmals entstehen ja auch die interessantesten Gerichte, wenn ich irgendwas zusammenbringe, was erstmal auf den ersten Blick, wo man denkt, so, oh, schmeckt das jetzt wirklich? Ist das nicht ein bisschen gewagt? Und das kann Sequencing durchaus auch sein. Dazu sollte man halt die Tools gut kennen und die Sachen einfach auch im eigenen Körper gespürt haben. Und dann kann man da ganz wild, kreativ, frei sein. Und diese Struktur, das ist eigentlich wieder dieses schöne Bild von dem Netz. Also dieses Netz kann einen wirklich auch supporten und unterstützen. So, es gibt einem die Sicherheit, sich dann auch wieder frei und auch intuitiv zu bewegen. Also wenn ich jetzt unterrichte, dann habe ich nicht jeden einzelnen Schritt klar vorher. Aber ich habe diese zentrale Idee klar und ein paar Eckpunkte drumherum. Und dann ergibt sich der Rest auch während des Unterrichtens.
Zuletzt noch eine steile These von mir. Ich würde sogar behaupten, dass Sequencing so wichtig ist, weil es uns auch dazu verhilft, unsere Geschichte zu beeinflussen. Also wir können die Geschichte, wie es ja bestimmte Philosophierichtungen machen, sozusagen von der Zukunft her denken. Wir können uns also überlegen, wie soll es denn weitergehen? Wie könnte es denn weitergehen? Und eine gute Yoga-Klasse kann uns genau Schritt für Schritt so eine Zuversicht und auch so einen Abenteuergeist und auch den Mut, den nötigen Überraschungen zu erleben, vermitteln. Also ich denke, ein gutes Sequencing wirkt wirklich nicht nur auf körperlicher, das haben wir jetzt heute vor allem besprochen, aber eben auch auf mentaler und emotionaler Weise ganz tief.
Wow, auf jeden Fall. Und du kannst überlegen als Lehrende, was brauchen die Leute auch gerade, die Menschen, die Teilnehmenden, und das wirklich in den Körper bringen. Ich meine, das ist phänomenal. Das geht ja tiefer, als wenn du ein Buch liest oder was auch immer. Es ist eine Erfahrung, die dich in der Ganzheit berührt. Und diese These, die habe ich durchaus auch gewagt in dem Modul, in dem ich gesagt habe, durch unser Sequencing schreiben wir ja auch die Yoga-Geschichte mit. Also das müssen wir Lehrende uns auch immer vor Augen führen, dass Yoga ja ständig in der Veränderung ist und dass Yoga jetzt ganz anders aussieht als noch vor 10 Jahren. Und die Art und Weise, wie es sich entwickelt, das gestalten wir alle mit. Also jeder Yogalehrer, jede Yogalehrerin auf der ganzen Welt ist einfach Teil davon.
Und wenn wir dann den Paradiesvogel üben, dann vielleicht mit so einem Paradiesvogel vor Augen, dessen Flügel nicht verklebt sind von Öl, der über saubere Meere fliegt, in frischer Luft. Und ich glaube, dass das schon ganz wichtig ist, dass wir solche, nicht Prognosen treffen, aber solche Visionen, gute Visionen da mit einfließen lassen, ohne esoterisch zu werden.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich habe auch gemerkt, wie wichtig den Menschen jetzt gerade in den letzten 1,5 Jahren, die auf so vielen Ebenen so anstrengend oder auch schwierig sind und waren, wie viel Yoga den Menschen geben kann, gerade wenn man sich auch wagt, Themen anzusprechen, in einer nicht naiven und gleichzeitig trotzdem in der positiven Energie zu bleiben und diese positive Energie auch in den Klassen zu unterrichten.
Ja, Nicole, sehr aufregend. Ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich würde natürlich gerne noch sehr viel tiefer einsteigen in das Sequencing deines Lebens und Überraschungen und wie du damit umgehst, aber das ist einfach der Teaser für unser nächstes Gespräch, okay?
Christine, das machen wir nächstes Mal, genau. Dann erzähle ich aus dem Nähkästchen. Vielen, vielen Dank dir für das Gespräch.
Danke, Nicole.
Also, bye. Bis dann. Ciao.
Wenn du dich für diesen Online-Kurs Smart Sequencing mit Nicole interessierst, dann geh auf academy.yogaeasy.de, da findest du das Modul. Wir verlosen sogar einen Platz im Wert von 249 Euro, aber nur zwischen dem 16. und 20. Dezember. Alle Informationen dazu in den Shownotes. Nicoles Stunden, auch ihre schönen Meditationen, kannst du gratis üben mit dem yogaeasy.de/podcast. Gutschein. Und mir hilft es, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wie wir unseren Podcast besser machen können. Am besten bei Apple und abonniere uns bei Spotify und überall da, wo es den Podcast zu hören gibt.